Hallo und herzlich willkommen zur Eröffnungsveranstaltung der Ringvorlesung Ein Virus verändert die Welt, Göttinger Wissenschaftlerinnen zur Corona-Pandemie. Mein Name ist Regina Lange und ich bin zuständig für die Organisation dieser Veranstaltungsreihe. Unser heutiges Thema lautet Neuer Ansatz zur Covid-19-Therapie. Zum Start der Reihe heute spricht gleich der Präsident der Universität, Professor Dr. Reinhard Jahn, ein Grußwort. Und danach folgen noch mal ganz kurz einige Erläuterungen zum Format durch mich. Und dann ist es auch schon soweit und ich übergebe an Herrn Professor Stefan Pöhlmann, der den heutigen Vortrag hält. Zum Abschluss haben Sie dann noch die Gelegenheit, Fragen an uns zu richten. Wie genau das funktioniert, das erkläre ich nach dem Grußwort. Professor Jahn, ich übergebe damit das Wort an Sie.
Ich begrüße Sie zum Start der virtuellen Ringvorlesung Ein Virus verändert die Welt, Göttinger Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zur Corona-Pandemie. Die Reihe wird von der Akademie der Wissenschaften der Universität Göttingen sowie erstmalig auch von den Partnern im Göttingen Campus veranstaltet. Ich freue mich sehr über die Kooperation. Ich bin ja selber noch vor nicht allzu langer Zeit an einem Campus-Institut tätig gewesen, bevor ich an die Universität gewechselt bin. Diese Kooperation ist ein Ausdruck der besonderen Situation, die aktuell die Wissenschaft vor große Herausforderungen und auch Erwartungen stellt. Seit Jahrzehnten ist die Ringvorlesung für viele Göttingerinnen und Göttinger eine feste Größe im Terminkalender. Eine virtuelle Ringvorlesung jedoch hat es bisher noch nie gegeben. Und umso erfreulicher ist es, dass Sie sich gemeinsam mit uns auf dieses neue Format einlassen. Vieles ist anders in dieser Zeit. Hier an der Georg-August-Universität hat letzte Woche ein digitales Semester begonnen. Die Uni erscheint leer und die Mensen sind zu. Dennoch läuft der Unterricht auf Hochtouren. Unsere neuen Studierenden haben wir leider auch nur virtuell begrüßen können, statt persönlich mit einer zünftigen Immatrikulationsfeier, wie wir das normalerweise machen. Seit rund 2 Monaten sind wir intensiv mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie beschäftigt. Wir alle haben Schwierigkeiten, uns auf die neue Situation einzustellen oder auch nur die nächsten Monate zu planen, beruflich wie auch privat. Wir sind verunsichert und haben viele Fragen, die uns umtreiben. Dazu zählen medizinische und epidemiologische Fragen, wie nach Medikamenten, nach Testverfahren, nach Impfstoffen oder nach Behandlungsmöglichkeiten der ernsten und leider auch manchmal lebensbedrohlichen Krankheit Covid-19. Dabei ist ein Blick auf historische Erfahrungen naheliegend. Ich nenne nur die Pest, die Pocken oder auch die fälschlich als spanische Grippe bezeichnete Influenza-Epidemie am Anfang des vorigen Jahrhunderts. Weiterhin sind wir konfrontiert mit den Entscheidungen, die auf politischer Ebene getroffen werden. Hier blicken wir auf Deutschland, aber auch die globalisierte Welt und Sie sehen, dass die Epidemie in unterschiedlichen Ländern auch ganz unterschiedlich gehandhabt wird. Da sind Unterschiede mit zum Teil gravierenden Konsequenzen im Umgang mit der Corona-Pandemie festzustellen. Wie reagieren nun Regierungen in einer Zeit, die uns vor bisher nicht gekannte Herausforderungen stellt? Und was können wir von anderen Ländern lernen vielleicht? Diese und viele weitere Fragen haben wir in der aktuellen Ringvorlesung in diesem Sommersemester gewidmet. Die ursprünglich von der Theologischen Fakultät für dieses Semester geplante Ringvorlesung musste leider aus aktuellem Anlass abgesagt werden. Wir werden versuchen, sie zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Stattdessen gibt es nun eine virtuelle Ringvorlesung verschiedener wissenschaftlicher Einrichtungen des Göttingen Campus. Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Disziplinen werden mit ihrem jeweiligen fachspezifischen Blick mit dem Virus und sich an seinen Auswirkungen auseinandersetzen. Ich möchte Ihnen nun unseren ersten Referenten, Professor Dr. Stefan Pöhlmann, kurz vorstellen. Herr Pöhlmann ist in der Nähe von München aufgewachsen. Er hat in Erlangen studiert und promoviert, war anschließend Postdoc an der University of Pennsylvania in Philadelphia und ist dann als Leiter einer Forschungsgruppe nach Erlangen zurückgekehrt. Anschließend ist er als Professor für experimentelle Virologie an die Medizinische Hochschule Hannover gegangen, bevor er im Jahr 2010 als Professor für Infektionsbiologie und Leiter der Abteilung Infektionsbiologie an das Deutsche Primatenzentrum und die Universität Göttingen berufen worden ist. Herr Pöhlmann ist ein international ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Membranviren und einer der wenigen Forschenden, die in Deutschland, die sich bereits vor der Pandemie mit Coronaviren beschäftigt hat und das auf einem international führenden Niveau. Inzwischen hat sich das natürlich massiv geändert. Ich nehme an, Herr Pöhlmann, lieber Stefan, du wirst wahrscheinlich überrannt werden im Moment von Anfragen von allen möglichen Kollegen, die sich inzwischen, wie Herr Brück das gerne sagt, zu Corona-Forschen mutiert haben. Wie dem auch sei, ist natürlich sehr erfreulich, dass die Forschung angesprungen ist. Als Molekular- und Zellbiologe, der sich ebenfalls mit Membranverschmelzung beschäftigt, und Herr Pöllmann wird Ihnen sicherlich gleich erklären, was das ist, ist mir persönlich auch eine Freude, Ihnen Herrn Pöllmann als ersten Referenten vorzustellen. Lieber Stefan, bevor das Wort nun gleich an dich geht, gibt Regina Lange aus der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der Universität, die für uns ja die Veranstaltung moderiert, noch einige Informationen zum Ablauf der Ringvorlesung. Und damit ganz herzlichen Dank und ich bin sehr gespannt auf den ersten Vortrag.
Ja, vielen Dank für diese schönen einleitenden Worte. Und Sie hören jetzt gleich den angekündigten Vortrag. Nach dem Vortrag beantwortet Herr Pöllmann für ungefähr dann nochmal 10 Minuten Ihre Fragen zu dem heutigen Thema. Wenn Sie also Fragen haben an den Referenten, dann können Sie uns die sehr gerne zuschicken. Und das Zuschicken funktioniert so, indem Sie bei Zoom werden Sie unten, wenn Sie an Ihrer unteren Bildschirmkante gucken, eine Leiste finden und da ist eine Funktion, die trägt den Namen F&A, also Fragen und Antworten. Hier können Sie Ihre Fragen eingeben, wir lesen das dann und wir werden diese Fragen erstmal sammeln und nachher weiterreichen an Professor Pöllmann. Falls uns zu viele Fragen erreichen und die Zeit nachher knapp wird, werden wir uns bemühen, insbesondere die Fragen, die uns mehrfach erreichen, zuerst zu beantworten. Ich hoffe, Sie haben hier Verständnis. Professor Pöllmann, ich übergebe das Wort an Sie.
Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Reinhardt, sehr herzlichen Dank für die freundlichen, einführenden Worte. Sehr geehrte Frau Lange, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute zu Coronaviren zu Ihnen sprechen zu dürfen. Lassen Sie mich dazu meine Präsentation aufrufen. Hier ist sie. Das Thema des heutigen Vortrags ist neuer Ansatz zur Covid-19-Therapie. Und ich habe meinen Vortrag wie folgt aufgebaut. Ich möchte zunächst eine Einführung geben zu Coronaviren von Tier und Mensch und auch über deren Erkrankungen sprechen. Dann möchte ich tiefer in die Virologie einsteigen und etwas zum Coronavirus-Spike-Protein erzählen, das dem Virus als Schlüssel zur Wirtszelle dient. Und schließlich soll es um einen neuen Ansatz zur Covid-19-Therapie gehen, nämlich der Hemmung des Viruseintritts in Zielzellen. Zunächst, wie sehen Coronaviren aus? Es sind membranumhüllte Viren, die auf ihrer Oberfläche mehrere Proteine tragen, insbesondere das Spike-Protein, kurz S. Und das Spike-Protein S ist so groß, dass man das sogar im Elektronenmikroskop sehen kann. Es verleiht den Viren eine Art Krone, lateinisch Corona, und deswegen sind das eben Coronaviren. Unterhalb der Membran tragen sie ihr Genom, das ist eine RNA. Und mit einem gewissen Schmunzeln stelle ich fest, dass in den 1990er Jahren nur eine Handvoll Leute sich für Coronaviren interessiert haben und auch nur deswegen, weil deren Genexpression durchaus kompliziert ist. Der Hintergrund dafür, dass das Interesse an Coronaviren stark überschaubar war, ist hier gezeigt. Es gibt Coronaviren des Menschen, die heißen OC43, NL63, 229E und HKU1. Und die sind zwar weltweit verbreitet, aber sie verursachen in Anführungszeichen nur eine Erkältung. Also medizinisch nicht sehr wichtig. Es gibt schwere Verläufe, aber die sind sehr selten. Die sieht man vor allem bei Immunsuppression, bei Kindern und bei Vorerkrankungen. Gemeinerweise wird ein Immunschutz nach der Infektion aufgebaut, aber der ist nur transient. Dementsprechend sind Reinfektionen möglich. Bei Tieren sieht es ein bisschen anders aus. Coronaviren gibt es auch bei Tieren und sie können dort signifikante Erkrankungen auslösen, wie schwere Durchfälle bei Schweinen, die durch das Transmissible Gastroenteritis Coronavirus und das Porcine Epidemic Diarrhea Virus ausgelöst werden. Weitere Coronaviren findet man bei Rindern. Sehe ich gerade, dass jemand die Hand gehoben hat. Bin mir nicht sicher, ob ich was tun sollte. Ich mache mal weiter. Weitere Coronaviren findet man bei Rindern, bei Katzen, Mäusen und Hühnern. Und auch dort Bei diesen Tieren können diese Viren durchaus schwere Erkrankungen auslösen. Aber dieses statische Bild, Erkältungsviren bei Menschen, Coronaviren bei Tieren mit schwerer Erkrankung, das hat sich dramatisch verändert in 2002, als ein Coronavirus von Fledermäusen, das SARS-CoV-1, das eben Fledermäuse als natürliches Reservoir nutzt, sie also natürlicherweise infiziert, über einen Zwischenwirt, wahrscheinlich Zibetkatzen oder Marderhunde, die in chinesischen Märkten als Nahrungsquelle gehandelt werden, auf den Menschen übertragen wurde. Und diese Übertragung hatte dramatische Konsequenzen, nämlich eine neue respiratorische Erkrankung, das Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS. SARS war assoziiert mit einer Case Fatality Rate von 10%, das heißt 10% der gemeldeten Erkrankungsfälle verliefen tödlich. Das Ganze war aber altersabhängig. Ältere Menschen hatten ein deutlich erhöhtes Risiko, eine schwere, tödlich verlaufende Erkrankung zu entwickeln. Charakteristisch war weiterhin, dass häufig Krankenhauspersonal betroffen war und geografisch gesehen waren Asien und mit Anstrichen Kanada ganz besonders betroffen. Das Virus war nur relativ moderat zwischen Menschen übertragbar und konnte deswegen relativ schnell ohne Impfstoffe und Medikamente eingedämmt werden. Seitdem, bis auf versprengte einzelne Fälle und eine Laborinfektion, ist das Virus nicht zurückgekommen. Allerdings ist im Jahr 2012 ein eng verwandtes Virus aufgetaucht, das MERS-Coronavirus. Dieses Virus infizierte Fledermäuse und wurde schon vor langer Zeit von diesen Tieren auf Kamele übertragen, die heute als natürliches Reservoir für das MERS-Coronavirus dienen, nicht erkranken oder nur eine leichte Erkältungssymptomatik zeigen, aber das Virus auf den Menschen übertragen können. Und das hat wieder dramatische Konsequenzen, nämlich die Entstehung einer neuen respiratorischen Erkrankung, das Middle East Respiratory Syndrome oder kurz MERS. Die Case Fatality Rate ist hier deutlich höher als bei SARS, 35%. Vorerkrankungen sind entscheidend, beispielsweise Diabetes. Die führen dazu, dass das Risiko eines schweren Verlaufs stark ansteigt. Wie bei SARS ist das Krankenhauspersonal häufig betroffen. Die Übertragung zwischen den Menschen ist ineffizient, aber im Gegensatz zu SARS gibt es ständig neue MERS-Fälle, da das Virus kontinuierlich von Kamelen auf den Menschen übertragen wird. Und bei Reiseverkehr kann es auch in andere Länder eingeschleppt werden. Das hat man oft beobachtet. Und auch für dieses Virus gilt keine Impfstoffe, keine Medikamente. Und schließlich waren wir leider bei der letzten Übertragung eines Coronavirus auf den Menschen nahezu live dabei. Das führte zur Entstehung der neuen Erkrankung Coronavirus Disease 2019, Covid-19, die ausgelöst wird, wie Sie wissen, durch das SARS-Coronavirus 2, kurz SARS-CoV-2. Infizierte entwickeln häufig folgende Symptome: Geruchs-, Geschmacksstörungen, Fieber, Husten, Halsschmerzen, Schwäche, generelle Schmerzen und Pneumonie. Die ersten Fälle sind in Wuhan, China aufgetreten, vermutlich im Dezember 2019. Und die Case Fatality Rate ist im Vergleich zu SARS und MERS sehr moderat. Schwere Verläufe werden, wieder analog zu SARS, häufig bei Älteren und bei Vorerkrankungen beobachtet. Im Gegensatz zu SARS und MERS zeichnet sich hier jedoch das Virus durch eine hohe Übertragbarkeit aus und gemeinerweise sind Patienten bereits infektiös, bevor sich Symptome einstellen. Das macht die Eindämmung der Infektion ganz besonders schwierig. Und gegenwärtig gibt es keine zugelassenen Medikamente oder Impfstoffe. Und Sie wissen, das ist der gegenwärtige Stand. Das Virus hat sich pandemisch, also weltweit ausgebreitet und mehrere Länder sind massiv betroffen, unter anderem gegenwärtig USA und einige europäische Länder, insbesondere Spanien und Italien. Ich darf das kurz zusammenfassen. Ich habe Ihnen gesagt, es gibt humane Coronaviren, die sind niedrig pathogen, machen Erkältungskrankheiten. Die wurden irgendwann mal von Tieren auf den Menschen übertragen und zirkulieren jetzt effizient in der menschlichen Bevölkerung und sie tun das weltweit. Unabhängig davon gibt es mittel- bis hoch pathogene zoonotische Coronaviren, die von Tieren auf den Menschen übertragen wurden. Chronologisch ist hier zunächst das SARS-Coronavirus zu nennen, das eben über Zibetkatzen, Marderhunden auf den Menschen übertragen wurde und sich moderat von Mensch zu Mensch oder mit moderater Effizienz von Mensch zu Mensch überträgt. Dann kam das MERS-Coronavirus, wird über Kamele in die menschliche Bevölkerung eingeschleust, ist bis jetzt nur moderat bis schlecht zwischen Menschen übertragbar. Und dann ist da das neue Virus, das SARS-Coronavirus 2, das hocheffizient zwischen den Menschen übertragen wird und sich deswegen pandemisch ausbreiten konnte. Damit möchte ich zum nächsten Teil des Vortrags kommen und hier möchte ich Sie mitnehmen in die Tiefen der Virologie. Ich möchte Ihnen das virale Spike-Protein vorstellen, das Virus als Schlüssel zur Wirtszelle nutzt. Was macht das Spike-Protein? Wo sitzt es? Das Spike-Protein, wie schon gesehen, sitzt auf der Virushülle. Sie sehen es hier in groß, es ist in die Membran des Virus eingebettet und die zentrale Aufgabe des Spike-Proteins ist die Bindung an einen zellulären Rezeptor, ein zelluläres Protein und mehrere Arbeitsgruppen, inklusive meine, konnte zeigen, dass es sich dabei um das zelluläre Protein Angiotensin Converting Enzyme 2, ACE2, handelt. Und anschließend, nach der Bindung an den ACE2-Rezeptor, vermittelt das Spike-Protein die Verschmelzung von Virus und Zelle, die beiden Membranen verschmelzen und die genetische Information des Virus wird in die Zelle eingeschleust, die Zelle wird infiziert. Also das Spike ist der Schlüssel und das ACE2-Protein ist die Türe zur Wirtszelle für das Virus. Um zu verstehen, wie Spike funktioniert, muss man sich die Struktur anschauen. Und hier möchte ich nur kurz sagen, Spike ist ein Trimer und es wird in zwei Untereinheiten unterteilt. Eine Oberflächeneinheit S1, die hat die Aufgabe, an den Rezeptor, also an ACE2 zu binden. Und eine Transmembraneinheit S2, die hat die Aufgabe, die virale und die zelluläre Membran zu fusionieren. Dazu sind aber gewisse Voraussetzungen notwendig. Einmal braucht die Oberflächeneinheit eine sogenannte Rezeptorbindungsdomäne, RBD, die ein Rezeptorbindungsmotiv enthält, also die Aminosäuren, die wirklich Kontakt machen mit dem zellulären Rezeptor, mit dem S2-Protein. Und dann gibt es zwischen Oberflächeneinheit und Transmembraneinheit noch zwei Spaltstellen, die heißen S1 S2 und S2' oder S2'. Und die sind auch wichtig, denn diese Spaltstellen müssen durch Wirtszellenzyme, durch sogenannte Proteasen, gespalten werden. Denn diese Spaltung aktiviert das Spike-Protein für die Membranfusion. Mit anderen Worten, wenn das Spike-Protein nicht gespalten wird, ist das Virus nicht infektiös. Nun, warum so viel Detail über ein virales Protein. Einfach deswegen, weil das Protein in vielerlei Beziehungen interessant und wichtig ist. Beispielsweise zur Beantwortung der Frage, wo das neue Virus herkommt. Denn hier ist den Virologen sehr schnell aufgefallen, dass es zwei Besonderheiten im Spike gibt, die man so nicht erwartet hätte. Einmal eine Rezeptorbindungsdomäne, kurz RBD. Und da hat man gesehen, dass die RBD von SARS-1 und von SARS-2 sich ziemlich deutlich unterscheiden, was so nicht unbedingt erwartbar war. Außerdem hat man gesehen, besonders deutlich hier erkennbar, dass die S1-S2-Spaltstelle zusätzliche Aminosäuren hat, die dafür bekannt sind, dass sie besonders gut Spaltung vermitteln, hat also eine optimale Spaltstelle. Und das hat Konsequenzen, wenn man sich Gedanken darüber macht, wo das Virus herkommt. Und da gibt es ja einige unerfreuliche Theorien. Die unerfreulichste zuerst, es könnte sich um einen biologischen Kampfstoff handeln, also ein Virus, das am Computer entworfen wurde. Was spricht dagegen? Wenn man diese haarsträubende Idee weiterspinnt, Viren als Kampfstoffe zu entwickeln, dann müsste man an Viren interessiert sein, die hochletal sind, aber schlecht übertragbar sind. Genau das Gegenteil ist der Fall für SARS-CoV-2. Dann braucht man ausgefeilte genetische Konstrukte, um SARS-CoV-2 herzustellen. Solche sind aber in der Literatur nicht dokumentiert. Weiter, wenn man den Computer fragt, wie müsste denn die ACE2-Bindestelle aussehen, damit die ACE2-Bindung optimal ist, dann ist die Antwort nicht so, wie sie in SARS-CoV-2 aussieht. Spricht wieder dagegen, dass das Virus am Reißbrett entworfen wurde. Und schließlich, leider Seitenaspekt, die optimierte Spaltstelle ist interessant, aber der typische Virologe inklusive ich hätte niemals ein Prolin vor diese Spaltstelle gesetzt. Ist also ungewöhnlich. Zweite Möglichkeit, das Virus stammt von Tierproben, wurde im Labor vermehrt in Zellkulturen, dann unbeabsichtigt freigesetzt. Diese Möglichkeit zu widerlegen ist technisch ausgesprochen schwierig. Ich möchte aber anmerken, dass diese S1, S2 Spaltstelle, die wir schon angesprochen haben, für die Vermehrung des Virus im Labor nicht wichtig ist und deswegen verloren geht. Für die Infektion des Menschen ist sie aber essentiell. Spricht auch zumindest indirekt dagegen, dass dieser Weg zutrifft. Viel, viel wahrscheinlicher ist dieser Weg, nämlich die Übertragung des Virus von Tieren auf den Menschen. Was kommt da in Frage? Es ist jetzt schon klar, dass es eng verwandte Viren in Schuppentieren und Fledermäusen gibt. Und besonders interessant, diese unerwartete RBD, die dann SARS-CoV-2 aufgefallen ist, die findet man ziemlich exakt dieselbe, findet man in den Pangolin-Viren. Hat also einen natürlichen Ursprung. Und schließlich gibt es erste Hinweise darauf, dass so eine optimale Aktivierungssequenz auch in freier Wildbahn entstehen könnte. Ergo, alles deutet darauf hin, dass das neue Virus wie das SARS-CoV-1 von Tieren auf den Menschen übertragen wurde. Möglicherweise im Rahmen von Wet Markets, wie schon angesprochen. Gut, und damit komme ich zum letzten Teil des Vortrags. Hauptthema, neuer Ansatz zur Covid-19-Therapie, Hemmung des Wirtszelleintritts. Hier möchte ich mich zunächst bei zwei Mitarbeitern bedanken, Frau Hanna Kleine-Weber und Herr Dr. Markus Hoffmann, die in den letzten Wochen und Monaten unglaubliche Arbeit geleistet haben und für die im Folgenden gezeigten Ergebnisse verantwortlich sind. Was haben Hanna und Markus Besonderes gemacht? Was sind die besonderen Ergebnisse? Erstens, keine Sorge, ich erkläre Ihnen nicht, was da steht. Ich sage Ihnen nur, Sie haben Reporter, Viren generiert, mit denen man den Eintritt von SARS-CoV-2 in Zellen messen kann. Und zwar unter Bedingungen hoher Biosicherheit. Diesen Assay können Sie in jedem Labor laufen lassen. Der ist hochquantitativ und sehr schnell. Nach 16 Stunden gibt es Ergebnisse. Und Sie können damit alle Details des Zelleintritts von SARS-CoV-2 und dessen Hemmung analysieren. Das heißt, dieser Assay erlaubt es Laboratorien, die nie mit Viren gearbeitet haben, in die SARS-CoV-2-Covid-19-Forschung einzusteigen und kompetitiv zu sein. Und dieser Assay wurde zum Beispiel von Kollegen in den USA und Belgien verwendet, um herauszufinden, ob man denn Antikörper generieren kann, die die SARS-CoV-2-Infektion hemmen. Und Sie sehen das hier, es ist die rote Linie. Ja, das geht. Effiziente Hemmung bei geringer Verdünnung, schwache Hemmung bei hoher Verdünnung. Und es gibt sogar Antikörper, die SARS-CoV-1 und SARS-CoV-2 hemmen. Das sind gute Nachrichten. Denn das heißt, solche Antikörper werden demnächst zur Verfügung stehen und können zur Therapie für die passive Immunisierung eingesetzt werden. Heißt es auch, dass es demnächst einen Impfstoff geben wird, der soll ja auch Antikörper induzieren. Da wäre ich zurückhaltender, denn da gibt es signifikante mögliche Probleme. Einmal eine unerwünschte antikörpervermittelte Verstärkung, versprengte Hinweise in der Literatur, dass die Impfung mit intakten Viren, Totimpfstoffen bzw. mit intakten Spike-Proteinen zu Veränderungen in Immunzellen in der Lunge führt und auch die Dauer des Immunschutzes ist noch unklar. Was haben Hanna und Markus weitergemacht? Sie haben die Aktivierung des SARS-CoV-2-Spike-Proteins aufgeklärt. Das war eine Menge Arbeit, die ist in einem kleinen Tier zusammengefasst. Schon fast schmerzhaft, das vorzulesen. Was haben Sie gefunden? Sie haben gezeigt, dass das Spike-Protein in infizierten Zellen durch eine Protease, die Furin heißt, gespalten wird. Und zwar an der S1-S2-Stelle. Und diese Spaltung, die ist wichtig für die Virusausbreitung im Menschen. Dann haben sie gezeigt, dass Viren, die dieses gespaltene S-Protein tragen, nun nur dann in neue Zellen eindringen können, wenn sie nochmal gespalten werden, und zwar an der S2-Prime-Schnittstelle, durch eine andere Protease, die auf der Zelloberfläche sitzt und TMPRSS2 heißt. Und das ist ebenfalls wichtig für die Virusausbreitung im Menschen. Es gibt noch eine weitere aktivierende Protease, Cathepsin BL, aber unsere Daten deuten darauf hin, dass es sich hier um ein Zellkulturartefakt handelt, um einen Prozess, der nur im Labor, aber nicht im Menschen stattfindet. So, warum sind diese Proteasen, warum ist TMPRSS2 wichtig? Das ist deswegen interessant, weil es einen Hemmstoff gibt, ein Medikament, das heißt Camostat Mesylat, ein Inhibitor von Serienproteasen, von dem klar war, dass es TMPRSS2 hemmt. Wir haben gefragt, ob es auch den SARS-CoV-2-Eintritt hemmt. Das sehen Sie hier links. Reporterpartikel, die ein Kontrollhüllprotein tragen, werden nicht gehemmt. Reporterpartikel, die das Spike-Proteine von MERS, SARS-1 und SARS-2 tragen, werden effizient gehemmt. Und rechts ist zu sehen, dass auch intaktes SARS-CoV-2 effizient gehemmt wird. Also ein Inhibitor des viralen Eintritts. Und dieser Inhibitor ist besonders deswegen interessant, weil der bereits für die Behandlung im Menschen oder Behandlung des Menschen zugelassen wurde in Japan. Nicht für die Behandlung von Virusinfektionen, sondern von Bauchspeicheldrüsenentzündung. Man weiß also bereits, dass dieses Medikament im Menschen sicher ist, dass da kaum Nebenwirkungen da sind. Und gegenwärtig wird Camostat Mesylat getestet in klinische Studien auf seine Wirksamkeit gegen SARS-CoV-2, Covid-19. Und damit reiht sich dieses Medikament ein in die gegenwärtig zur Therapie der SARS-CoV-2-Infektion eingesetzten Medikamente wie Antikörper, das Chloroquin, Lopinavir und Remdesivir. Und es wird spannend zu sehen, was diese klinischen Studien ergeben werden. Damit möchte ich zusammenfassen und zum Ende kommen. Unsere Arbeiten zeigen, dass sowohl das SARS-CoV-1 als auch das SARS-CoV-2 an den S2-Rezeptor binden und dass sie für den Eintritt in Zellen die Aktivität der zellulären Protease TMPRSS2 benötigen und dass diese Aktivität durch ein klinisch getestetes Medikament, das Camostat Mesylat, gehemmt werden kann. Und schließlich möchte ich mich sehr herzlich bei meinen Mitarbeitern und meinen Kollegen bedanken, insbesondere bei Markus und Hanna, aber auch bei der Arbeitsgruppe von Christian Drosten, bei Simon, Kirsten und Marcel und letztlich bei Ihnen sehr herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, Professor Köhlmann, herzlichen Dank für diesen sehr informativen Vortrag. Uns haben zwischenzeitlich schon einige Fragen erreicht. Ich würde gleich mal die erste Frage an Sie übergeben. Und zwar fragt einer unserer Zuhörer, was denn passive Immunisierung wohl heißt.
Die Gabe von Antikörpern an Patienten, also die Injektion von Antikörpern in Patienten zur Therapie gegen Virusinfektionen. In dem Fall wäre die Strategie, dass der Antikörper nicht ins Blut eingebracht wird, sondern dass der vernebelt wird und in den Respirationstrakt eingebracht wird. Nochmal anders gesagt, ein Impfstoff hätte die Aufgabe, die Bildung von Antikörpern zu induzieren. Bei der passiven Immunisierung beginnt man mit Antikörpern, bringt ihn den Patienten ein und erwartet eine therapeutische Wirkung.
Ah ja. Gut, uns erreichen hier noch weitere Fragen und vielleicht haben einige unserer Zuhörerinnen und Zuschauerinnen auch noch auf anderem Weg gerade eine Antwort erhalten, weil wir nicht alle Fragen werden beantworten können. Ein Kollege von mir, das ist Ben Büring, arbeitet parallel daran, auch einige der Fragen direkt zu beantworten. Und deswegen ist es ganz wunderbar, dass ich jetzt hier so ein bisschen quasi die Möglichkeit habe, dass das vorselektiert wird. Eine weitere Frage, die ich gerne an Sie weitergeben möchte, Herr Pöhlmann, ist, wann wir damit rechnen können, dass ein Impfstoff verfügbar ist?
Ich fürchte, da kann ich nur die Einschätzungen von Kollegen weitergeben, die tiefer in dem Feld drin sind und die eigentlich unisono sagen, dass wir mindestens ein Jahr rechnen müssen, bis so ein Impfstoff zur Verfügung stehen wird.
Ja, das ist immer schwer als Laie zu verstehen, dass das dann doch tatsächlich so lange dauert, wenn man halt auch sieht, dass doch schon viel sich in der Forschung tut. Aber letztlich ist es wahrscheinlich auch genau das, was allen anderen Erfahrungen auch entspricht.
Sie müssen bedenken, der Impfstoff, der muss ja nicht nur wirksam, sondern auch sicher sein. Und ich habe aufgrund der zeitlichen Limitationen, die die Details nicht darstellen können, aber beispielsweise antikörpervermittelte Verstärkung ist ein echtes Problem. Das würde heißen, dass möglicherweise ein schlechter Impfstoff Antikörper induziert, die Infektion nicht hemmen, sondern verstärken. Das heißt, die Antikörper binden an das Virus, werden dann durch FC-Rezeptoren auf Zellen erkannt und das fördert die Infektion. Und das wäre natürlich ein ganz schlechtes Szenario, dass man einen Impfstoff verwendet, der nicht schützt, sondern sogar noch stärkere Erkrankungen induziert. Und sowas zu vermeiden, ist nicht einfach.
Ja, das ist natürlich eine Szenerie, die man sich gar nicht vorstellen möchte. In dem Zusammenhang eine weitere Frage, die eigentlich sehr gut auch dazu passt. Es fragt einer unserer Zuhörer, ob es denn sinnvoll wäre, zum jetzigen Zeitpunkt Camustat einzunehmen, wenn man erkrankt ist.
Oh, da muss ich Obacht geben, dass ich die korrekt beantworte. Die korrekte Antwort ist, dass es noch keine mir bekannten Daten aus Patienten gibt, die zeigen, dass Camustat hemmt. Liegt einfach daran, dass die entsprechenden klinischen Studien noch laufen und die Ergebnisse noch nicht bekannt sind. Unsere Zellkulturdaten und unsere Tierdaten, die Verbindung wurde auch im Nager-Modell gegen SARS-CoV-1 getestet, zeigen, dass die Verbindung hemmen müsste. Wenn also der behandelnde Arzt zustimmt, würde ich sagen, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Behandlung mit Camustat sinnvoll und vertretbar und sinnvoll ist. Dabei ist noch hinzuzufügen, dass man davon ausgeht, dass bei dieser Krankheit zwei Phasen auftreten. Eine Phase ist hauptsächlich getrieben durch das Virus und die andere ist getrieben durch eine unkontrollierte Immunantwort. Die Virusphase ist die frühe, die unkontrollierte Immunantwortphase ist die späte. Das heißt, wenn man mit Medikamenten therapiert, wie Camustat, Mesylat, die letztendlich gegen das Virus gerichtet sind, dann sollte man das möglichst früh tun. Ja. Wenn dagegen Camustat bei Patienten eingesetzt wird, die bereits mechanische Unterstützung bei der Atmung benötigen und an einem sehr fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung sind, dann wäre ich skeptisch, dass noch positive Wirkungen für den Patienten messbar sein wird.
Okay. Vielleicht noch eine letzte Frage aus dem Bereich der Impfung und dann würde ich nochmal zu einem anderen Themenbereich kommen. Aber eine Frage, die uns noch erreicht und die sicherlich auch für viele interessant ist, ist, wieso wirken Impfungen bei Erkältung nicht? Wurde das nicht probiert oder ändern sich die Viren einfach zu schnell? Und womit ist bei Covid-19 zu rechnen?
Okay, Erkältung und Impfung, da muss ich mich eventuell durch Spezialisten Lügen strafen lassen, aber ich denke, dass das niemand probiert hat. Ich denke, das war einfach nicht Das wurde nicht als medizinisch wichtig genug angesehen, um diese massiven Ressourcen zu mobilisieren, die für die Impfstoffentwicklung notwendig sind. Deswegen steht ein solcher Impfstoff nicht zur Verfügung. Das Problem bei den Erkältungsviren ist, dass sie zwar eine Immunantwort auslösen, dass die aber nach einem Jahr, zwei Jahre nicht mehr schützt. Deswegen ist eine neue Infektion möglich. Wie das im Kontext von SARS-CoV-2 ausschaut, ist meines Wissens noch unklar. Es ist noch nicht klar, ob Infizierte geschützt sind vor einer Neuinfektion und wie lange dieser Schutz anhalten wird. Und auch bei Impfstoffen wird herauszufinden sein, ob sie schützen und wie lange dieser Schutz anhalten wird. Und die Antwort auf diese Fragen kann ich Ihnen zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht geben.
Ja, es gab einige andere Fragen, die sich an die Spike-Schnittstelle, heißt es, glaube ich, die um diesen Themenkomplex gehen. Also zum Beispiel kam die Frage, warum genau gehen die Spike-Schnittstellen in der Zellkultur verloren? Oder eine andere Frage ist, wenn ein Virus keinen Spike hat, wie ist dann der Mechanismus des Eintritts in die Wirtszelle?
Wenn das Virus keinen Spike hat, dann kann es in Wirtszellen nicht eintreten. Also der Spike ist der unverzichtbare Schlüssel für den Eintritt in die Wirtszelle. Warum ist es so, dass in Zellkultur die S1, S2 Spaltstelle verloren geht? Das ist deswegen so, weil in Zellkultur und auch nur in Zellkultur ein zweiter Hilfsweg für die Spike-Protein-Aktivierung zur Verfügung steht. Wie in dem einen BIA gezeigt, gibt es die intrazelluläre Protease Cathepsin L, die in Zellkulturen das Virus aktivieren kann. Aber alle bis jetzt zur Verfügung stehenden Daten deuten darauf hin, dass dieser Aktivierungsweg im Wirt nicht aktiv ist. Deswegen kann die S1, S2 Schnittstelle in Zellkultur verloren gehen, aber im Menschen kann sie nicht verloren gehen. Zumindest würde ich davon ausgehen. Ja.
Eine etwas andere Richtung ist die Frage, insgesamt werden im Augenblick Studien zu Covid-19 erstaunlich schnell veröffentlicht. Sind Sie der Meinung, dass die interne Qualitätssicherung funktioniert, trotz dieser schnellen Veröffentlichung?
Nicht leicht, das zu beantworten. Es ist in der Tat so, dass enormer Druck im System ist. Aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich sagen, dass zumindest die Top-Journale ihre Qualitätskontrollen nicht heruntergefahren haben, lediglich den Druck auf die Reviewer massiv erhöht haben, nicht mehr 2 oder 3 Wochen, sondern 2, 3 Tage für ihre Review zu brauchen. Wie das bei anderen Journalen aussieht, kann ich nicht sagen. Ja. Es ist sicherlich so, dass momentan viele Gruppen in die Coronavirus-Forschung einsteigen, die vorher nicht mit Coronaviren gearbeitet haben. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Und dass dabei auch die eine oder andere Arbeit durchgeführt wird, wo man vielleicht nicht auf den ersten Blick sicher ist, dass das unbedingt notwendig und sinnvoll ist. Das kann sein, aber das ist systeminhärent und nicht zu vermeiden.
Ja. Vielleicht kommen wir langsam zum Ende. Ich würde sagen, noch eine etwas fachlichere und eine sehr aktuell sind sie alle, aber eine mit einem sehr aktuellen Bezug, eine Frage. Die eine lautet, wie unterscheiden sich denn RNA- und DNA-Viren?
Wie sich RNA und DNA voneinander unterscheiden?
RNA- und DNA-Viren, wie die sich voneinander unterscheiden.
Ach so, okay, die haben andere, wie der Name schon sagt, haben ein anderes Genom. Die einen haben DNA als Genom, die anderen RNA und haben dementsprechend auch andere Strategien für die Genomvermehrung.
Ja, gut. Und dann noch eine Frage zum Abschluss. Ihr Kollege, der Virologe Hendrik Streeck, hat vor kurzem die Impfstoffforschung als durchaus überraschungsreich bezeichnet. Und ein Zuhörer fragt, ob Sie das genauso sehen.
Aus meiner Sicht ist die Coronavirus-Forschung dieser Tage überhaupt sehr überraschungsreich, ob die Impfstoffforschung noch mehr Überraschungen bereithält, das kann ich nicht sagen. Aber wieder etwas ernsthafter, es ist, wie angesprochen, technisch vielleicht einfach, einen Impfstoff zu generieren. Letztendlich muss man das Virus amplifizieren, muss es abtöten, feststellen, dass es abgetötet ist und kann dann das Virus bereits testen. Also technisch gesehen einfach. Aber dann festzustellen, ob dieser Impfstoff sicher ist, ob er wirksam ist, ob er dauerhaften Schutz verleiht, dann wird es plötzlich aufwendig und dann können Überraschungen kommen. Und deswegen wird es notwendig sein, mehrere Impfstrategien, nicht nur die klassischen, zu verfolgen, in der Hoffnung, dass wenigstens eine Untermenge davon zum Erfolg führen wird. Aber auf welche Überraschungen sich der Kollege exakt bezogen hat, das kann ich leider nicht beantworten.
Aber viele Herausforderungen, die jetzt noch tatsächlich zu managen sind und vor denen wir aktuell stehen, also das deutet sich in allen diesen Antworten ja an.
Das mit Sicherheit, ja.
Ja. Ich danke Ihnen für diesen wirklich sehr informativen und interessanten Vortrag, Herr Professor Pöhlmann. Und ich danke auch Ihnen allen fürs Zuhören und Zuschauen. Schön, dass Sie dabei waren und dass Sie den Weg heute zu uns, zu dieser ersten Ringvorlesung, die es je in einem virtuellen Format gegeben hat, dass Sie diesen Weg gefunden haben. Und wir freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind. Es ist genau zur gleichen Uhrzeit, am Dienstag um 18.15 Uhr. Und wir haben dann Professor Tim Friede von der UMG, also Universitätsmedizin Göttingen hier, der das Thema hat, die klinische Forschung in Zeiten von Corona. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.